der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Und das ist die April-Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum. Willkommen an alle Hörenden im Universum, denn das ist es, wo wir uns heute irgendwie hinbegeben, ins Universum. Wir reden nämlich über Science Fiction, wir reden darüber, wie Science Fiction die Cybersicherheit womöglich voranbringen kann. Und all das machen wir heute mit einem echten Menschen und, kein April-Scherz, mit einer echten KI. Erstmal hallo Jens Hüttenberger, grüß dich.
Hallo Marcel.
Du bist der echte Mensch hier mit mir im Studio und du bist unser Gast in dieser Podcast-Folge. Und zum ersten Mal live dabei ist Sabine. Hallo Sabine, willst du dich mal kurz vorstellen?
Hallo Marcel und natürlich auch ein herzliches Hallo an Jens. Es ist großartig, heute hier zu sein. Mein Name ist Sabine. Ich bin Cybersecurity-Spezialistin und leidenschaftliche Verfechterin des digitalen Datenschutzes. In unserem heutigen Gespräch freue ich mich darauf, zu erkunden, wie Science Fiction die Welt der Cybersicherheit inspirieren und vorantreiben kann. Mit einem Hauch von Fantasie und einer Prise technologischer Einsicht werden wir sicherlich spannende Perspektiven entdecken.
Knaller. Das bin ich jetzt beeindruckt. Das ist wirklich live, ne? Jens, du kannst es hier bestätigen.
Das kann ich bestätigen, ja.
Nicht vorgestellt. Aber Jens, bitte stell du dich mal vor.
Und jetzt, lieber Jens Hüttenberger, sind Sie dran. Bitte stellen Sie sich in 42 Sekunden vor. Am besten so, als würde Ihr Eintrag in unserem liebsten intergalaktischen Reiseführer stehen. Oder meinetwegen auch in der langweiligeren Enzyklopädie Galactica. Was würden Leser über Sie wissen müssen? Und bitte.
Ja, mein Name ist Jens Hüttenberger. Ich bin seit 1.1. Autor bei der Cyberagentur in Halle. Und meine Aufgabe ist dort ein Science-Fiction, besser gesagt ein naher Zukunftsroman zu schreiben, da der entsprechend der Aufgabenstellung der Cyberagentur so etwa um das Jahr 2040 spielen wird. Vorher war ich oder bin ich auch noch Texter und Autor, habe Krimis geschrieben, aber auch Satiren geschrieben, habe als Texter auch Blogbeiträge zum Thema Cybersicherheit geschrieben.
So, der Bremsvorgang ist eingeleitet. 40, 41 und 42. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben gerade die Version von sich beschrieben, die jetzt auch im Studio sitzt. Denn wie viele Versionen von Ihnen gibt es eigentlich?
Die spielt so ein bisschen, glaube ich, an auf dein Thema jetzt an der Stelle.
Ja, wie viele Versionen von mir gibt es? Das ist ganz spannend. Eine sehr hochphilosophische Frage. Ich denke, je nach Kontext gibt es ganz viele Versionen von mir, die ich aber hier nicht alle ausbreiten werde.
Ich habe nochmal aufgeschrieben, du hast Afrikanistik studiert, Völkerkunde, Philosophie in Köln.
Ja.
Genau, und warst sozusagen Werbetexter, Kommunikationsberater. Und du hast schon 3 Bücher geschrieben.
Das ist richtig, ja.
Ich habe auch rausgesucht.
Eigentlich habe ich sogar schon 4 Bücher geschrieben, aber das eine ist noch nicht verlegt.
Ah, okay. Erstes Buch 2009, Würgenbergs Weintrips zwischen Mekka und Ödwald.
Genau.
Das ist eher sowas.
Das ist eine satirische, ja, genau. Ist eine Satire auf Weinführer genau. Gewesen.
Und im Klappentext steht, sein Weinführer gilt heute schon als Standardwerk der modernen Toxikologie. Ja. Da muss ich sehr lachen. Genau, und ansonsten hast du das Paraklet-Gesetz geschrieben und noch ein Krimi unter Pseudonym. Was ist das eigentlich mit diesem Pseudonym bei Krimi-Autoren?
Ja, also das hatte was damit zu tun, dass es noch ein 4. Buch gibt, das nicht verlegt worden ist. Und das ein ganz anderes Thema hat als dieser Krimi. Da wollte ich halt irgendwie nicht zur Verwechslung sorgen. Und das Pseudonym ist jetzt nicht besonders kompliziert, wenn man mich kennt. Da die Leute, die mich kennen können, kommen leicht drauf.
So, wir tasten uns mal langsam ran, Jens. Wann hast du denn zum ersten Mal von der Cyberagentur gehört?
Ehrlich gesagt, wirklich erst mit dem Bewerbungsverfahren. Mhm. Und das war im Sommer 25. Da hat meine Lebensgefährtin diese Stellenanzeige gesehen, weil die selber auf Jobsuche war und meinte, da musst du dich bewerben.
Bei Instagram?
Weiß nicht, ob es Instagram oder LinkedIn war. Kann auch LinkedIn gewesen sein.
So, und dann wie aufregend war das Bewerbungsgespräch?
Das Bewerbungsgespräch? Ja, das war... Ach, es war gar nicht so aufregend. Die Bewerbung an sich war relativ aufwendig, sage ich mal. Ne? Man musste Motivationsschreiben liefern, wie normal, und dann relativ lange Textproben liefern. Also das waren so 20 Seiten oder so, habe ich da abgegeben für das Bewerbungsschreiben. Mhm. Da musste man sich Gedanken machen, wie will man sich am besten verkaufen.
Ja. Und fast 90 Menschen wollten den Job haben, haben sich beworben. Und du wohnst jetzt in Halle.
Ich wohne jetzt in Halle, genau. Ich bin für diesen Job von Köln nach Halle gezogen, weil ich halt vor Ort sein möchte, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Cyberagentur zu sprechen.
Und Halle ist natürlich auch die spannendere Stadt und die schönere vor allem.
Also architektonisch ist das sicher die schönere Stadt als Köln. Ja. Die spannendere, also da wäre ich mal vorsichtig. Köln ist eine Millionenstadt und hat schon einiges zu bieten.
Okay. Sabine, hast du noch eine Frage an den Jens?
Das klingt nach einem wirklich umfassenden Bewerbungsprozess, Jens. Es ist beeindruckend, wie viel Aufwand und Detailarbeit du in deine Bewerbung gesteckt hast, besonders mit dem langen Motivationsschreiben und dem Umzug nach Halle. Es zeigt wirklich dein Engagement und deine Entschlossenheit, dich auf diese spezielle Rolle zu konzentrieren. Mich würde interessieren, wie du dich durch diesen detaillierten Prozess gefühlt hast, besonders im Hinblick auf die kreative Freiheit, die du jetzt bei der Cyberagentur genießt.
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, aber vielleicht du, Jens.
Ja, also ich kann auf das Stichwort kreative Freiheit eingehen. Die habe ich in der Tat. Also beim Vorstellungsgespräch wurde mir gesagt, ich bin komplett frei, was das Thema angeht. Und es soll auch kein didaktisches Buch werden, was man ja zum Beispiel vermuten könnte, wenn ein Unternehmen einen Autor anstellt, dass er vielleicht ein didaktisches Szenario gerne hätte.
So mit erhobenem Zeigefinger.
Mit erhobenem Zeigefinger oder Schullektüre, dass man damit in Volkshochschulen oder in Schulen geht, um auf bestimmte cyberrelevante Themen einzugehen. Das war aber schon im Vorstellungsgespräch so, dass die das gar nicht möchten, sondern ich soll ganz frei, wie Herr Hummert gesagt hat, so ein bisschen als freier Radikaler das Projekt angehen und sie seien ganz offen, was ich daraus machen werde.
Also klassisch, was so ein Autor macht?
Klassisch, was ein Autor macht, genau.
Wie findest du denn die Cyberagentur insgesamt so als Idee, was man da so erreichen will?
Also ich war komplett überrascht, wie die Cyberagentur aufgebaut ist. Normalerweise, wenn man so Cyberagentur hört, dann hat man schon irgendwie so ein bisschen mehr IT vielleicht im Hinterkopf. Dass das mehr ein Forschungsinstitut ist oder ein begleitendes Forschungsunternehmen, war mir so nicht bewusst. Ich finde das total spannend, weil halt so viele unterschiedliche Disziplinen in der Cyberagentur vereint sind. Also wir reden ja von Kryptologen, Quantentechnikern, Kriminalisten, ITler, Philosophen sind da angestellt. Also die Cyberagentur ist wahnsinnig breit aufgestellt und das hätte ich jetzt im Vorfeld nicht vermutet.
Dass eine öffentliche GmbH sozusagen einen Autoren sucht, um einen Roman zu schreiben, habe ich so auch noch nicht gehört.
Also ich habe das ehrlich gesagt vorher auch noch nicht gehört gehabt und hatte dann natürlich auch mal geguckt, ob das sonst jemand macht und hatte da auch nichts gefunden, war da sehr überrascht.
Also die Cyberagentur findet dich offensichtlich gut. Der Christian Hummert, der Chef, hast du schon erzählt, hat schon mit dir gesprochen. Und er hat uns nochmal erzählt, warum er glaubt, dass er sozusagen mit dir und mit der Idee, einen Autoren für die Cyberagentur zu haben, einen guten Fang gemacht hat.
Die Aufgabe der Cyberagentur ist es, in die Zukunft zu gucken. Dazu machen wir Trendanalysen, Szenarioanalysen, Foresight-Analysen und diese ganzen Workshops. Das sind natürlich immer kurze Schnippel, wo wir uns ein Thema mal kurz anschauen. Ich habe mir gedacht, dass es gut wäre, wenn wir mal mit großer Freiheit, auch künstlerischer, literarischer Freiheit, ein ausgewähltes Thema der Cyberagentur in großer Tiefe betrachten. Und das muss halt so ein Future-Roman werden, der 10 bis 15 Jahre in Zukunft schaut, weil genau das ist der Auftrag der Cyberagentur. Und ich glaube, das wird uns auch ganz gut gelingen. Was kann so ein Roman leisten, was wir nicht leisten können? Na, insbesondere können wir uns, glaube ich, neues Publikum erschließen. Ich glaube, wir können Themen, an denen die Cyberagentur arbeitet, die wichtig sind, Cybersicherheit in der Near Future auch einem Publikum zugänglich machen, das vielleicht unsere Studien und Berichte nicht lesen würde. Na, ich weiß nicht, ob ich das hier teasern darf, aber ein Roman wird es um Quantentechnologien gehen. Also wir haben breit geschaut, was für Themen gibt es in der Cyberagentur. Und ich glaube, Jens war sich relativ schnell sicher, dass dieses Thema Quantum für ihn die größte Faszination hat. Und das wird die eine Story sein, die diesen Roman trägt. Ja, wenn wir uns Technologien angucken, gibt es Chancen und Risiken. Deutschland ist traditionell eins der Länder, denen neue Technologien eher als Gefahren, als Risiken gesehen werden. Und ich glaube, es gehört auch zu unserer Aufgabe, auch zu zeigen, dass Technologie uns auch hilft, unser Leben besser zu machen, unser Leben freier zu gestalten und dass trotz aller Risiken Technologie einfach Chancen beinhaltet und dass wir es deswegen super, super wichtig ist, in die Zukunft zu investieren. Und wenn bei dem Leser des Romans hängen bleibt, da kommen Dinge auf uns zu und das kann unser Leben besser machen und es ist gut, wenn wir jetzt offen in solche Technologien investieren, dann ist es ein Erfolg.
Also Christian Hummert hat schon ein bisschen verraten, worum es geht, um Quanten. Über das Buch reden wir natürlich auch gleich nochmal. Jens, ich habe so ein bisschen geguckt, ne, die NATO, Die hat 2024 so eine Graphic Novel und Science Fiction Kurzgeschichten veröffentlicht. Die treibende Kraft dahinter ist die Florence Gaub, hat man vielleicht schon mal gehört. Und da habe ich so ein bisschen durchgeblättert und so ein paar Zitate gefunden, was ich ganz spannend finde. Die schreibt zum Beispiel zum einen, naja, Verteidigungsinstitutionen nutzen das Genre, das eigentlich perfekt zu all ihren Gedanken passt, nicht ausreichend, nämlich Science Fiction. Und die schreiben zum Beispiel auch, naja, Jules Verne würde heute gar nicht mehr als Science Fiction Autor angesehen, obwohl sozusagen seine Vorhersagen irgendwie sich bewahrheitet haben. Und Science Fiction hätte so ein Gespür dafür, Trends zu erkennen, sich das Ungewöhnliche vorzustellen, Konsequenzen abzuleiten, ja. Und genau das würde Science Fiction für Sicherheits- und Verteidigungszwecke so nützlich machen. Und für militärische Zwecke, auch ein Satz noch, der letzte, kann Science Fiction Konflikte deshalb gerade heraufbeschwören, um sie zu verhindern und abzuschwächen. Also ich fand die Argumentation da ganz schlüssig, warum sich ein Militärbündnis damit auseinandersetzt. Links dazu in den Shownotes. Und du hattest da auch mal durchgeblättert, ne?
Ja, ich kenne das, die Graphic Novel der NATO, ja.
Spannend, dass man sowas macht, ne? Und jetzt, du bist bei der Cyberagentur richtig angestellt. Wie muss ich mir das vorstellen? Du gehst da jeden Tag hin, klappst deine Kladde natürlich auf, spitzt deinen Bleistift an und schreibst dann den Roman.
Also die Cyberagentur, weil sie Cyberagentur ist, haben schon Computer.
Okay.
Deswegen klappe ich meinen Laptop auf. Ja, aber ich bin da angestellt und zwar, ich bin Bestandteil des sogenannten Innovationsmanagements. Also sie haben nicht nur, die setzen nicht nur Forschungsprogramme auf, sondern sie arbeiten auch an Zukunftsforschung. Und da passt natürlich ein Science-Fiction-Roman sehr gut, weil er natürlich per se in der Zukunft spielt. Und genau, ich bin Teil des Innovationsmanagements, die Szenarioanalysen machen. Und ich mache ja eigentlich auch eine Art von Szenarioanalyse. Also Trend- und Szenarioanalysen macht das Innovationsmanagement. Und ich sitze mit denen in einem Büro und tausche auch mit denen mehrfach wöchentlich aus. Wir besprechen auch zusammen das Thema und einzelne Teile des Buchs. Also ich bin da sehr involviert in dem Prozess, ja.
Für dich sozusagen als jemand, der schreibt, wo kommt denn, aus welchem Land oder welche Idee, wo kommt denn deine liebste Science-Fiction-Literatur gerade her?
Also gerade lese ich erstaunlicherweise sehr viel deutsche Literatur, Science-Fiction-Literatur. Das ist aber jetzt wirklich erst neu. Das habe ich jetzt wirklich im Zuge des Romansprojekts ein bisschen mehr kennengelernt. Tom Hillebrand zum Beispiel oder Bijan Moini, der nahe Zukunftsszenarien entwirft. Also würde ich sagen, so meine Lieblingsautoren sind dann schon eher aus dem angloamerikanischen Raum. Also fängt jetzt hier an mit Douglas Adams natürlich. Da habt ihr ja auch einen starken Bezug zu, ja, sage ich mal.
Darüber geht natürlich gar nichts, ja, genau.
Aber auch William Gibson, der ja mit Neuromancer wirklich ja so genreprägend war. Der hat ja sozusagen den Begriff des Cyberraums erfunden und schon in den 80er Jahren über die Auswirkungen von KI oder mögliche Auswirkungen von KI geschrieben. Stanislaw Lem ist für mich als jemand, der Philosophie studiert hat, natürlich von damals großer Bedeutung gewesen, weil er ja eigentlich philosophische Themen besprochen hat in Form von Literatur.
Genau, die Gesetze, die Gesetze der Robotik, ne? Oder was hat er formuliert? Ich weiß gar nicht. Es gibt doch so eine.
Ja, es gibt die Gesetze der Robotik, hat er formuliert.
Genau so heißt das.
Aber auch überhaupt über den literarischen Prozess hat er sich sehr viel Gedanken gemacht und die auch mit Physik verknüpft, die Gedanken.
Stimmt. Und du bist ja, wenn man sozusagen bei dir liest, das hat ja auch mal was Unterhaltsames, ne? Man darf auch mal lachen zwischendrin.
Auf jeden Fall. Ja.
Gibt es denn auch lustige Science-Fiction? Weil ich habe oft so ein Gefühl, das ist immer sehr ernsthaft zugegeben.
Gut, natürlich bei Anhalter der Galaxie ist es natürlich sehr lustig.
Ja.
Sonst ist es in der Tat, ja, fällt mir sonst auch kein amüsanter Science-Fiction-Autor ein. Also Tom Hillebrand hat auch lustige Passagen in seinen Büchern, finde ich.
Ah, okay.
Also da schwingt Humor durch.
Okay.
Obwohl er jetzt kein Humorist ist, sage ich mal. Aber, ja.
Fragen wir mal Sabine. Sabine, was ist denn dein liebster Science-Fiction-Roman?
Das ist wirklich eine knifflige Frage, denn es gibt so viele beeindruckende Werke. Wenn ich jedoch einen Favoriten wählen müsste, wäre es Neuromancer von William Gibson. Dieses Buch hat nicht nur das Cyberpunk-Genre revolutioniert, sondern auch visionäre Konzepte zur Vernetzung und zur künstlichen Intelligenz präsentiert, lange bevor sie in der realen Technologie relevant wurden. Gibsons Talent, komplexe technologische Ideen mit einer tiefgründigen menschlichen Erzählung zu verbinden, hat mich stark inspiriert.
Bist ja schon, also wir sind schon beeindruckt eigentlich jetzt, ne?
Oder? Wir sind sehr beeindruckt und Sabine und ich haben anscheinend einen ähnlichen Buchgeschmack.
Ob das für dich gut ist oder
nicht? Ja, das möchte ich jetzt auch nicht
bewerten. Aber ich würde ganz gerne einmal das Stichwort KI, weil Sabine auch gerade davon sprach. Ich meine, man kann ja auch so Literatur heute mit KI generieren lassen im Zweifelsfall.
Das geht, bestimmt. Aber ehrlich gesagt ist das Schreiben ja auch eine schöne Tätigkeit. Also für mich zumindest. Deswegen fände ich das jetzt schade, wenn zu viel geschriebenes KI produziert ist. Also die Leute sollten einfach mal auch erfahren, wie befriedigend ein Schreiben sein kann.
Das merkt der Leser ja nicht, ne?
Das merkt der Leser nicht, aber vielleicht.
Und du weißt ja auch, bei KI ist oft das Argument, es wird günstiger durch KI, ne? Wenn man dann Menschen bezahlen, ist teurer.
Das stimmt.
Also bist du grundsätzlich dagegen?
Nein, ich bin nicht grundsätzlich dagegen. Ich glaube, das ist eine Kultur, also das ist einfach eine neue Kulturtechnik, die sich durchsetzen wird. Nur das Ausschließende fände ich, da wäre ich dagegen. Also wenn man nur noch mit KI was schreiben lässt.
Sabine, wenn du einen Roman schreiben würdest, worum ging es da? Wovon würde der handeln?
Das ist wirklich ein spannendes Thema, das du ansprichst. Und ich teile deine Sichtweise. Der kreative Schreibprozess hat eine besondere menschliche Dimension, die nicht einfach von Maschinen reproduziert werden kann. Natürlich kann KI als nützliches Werkzeug fungieren, insbesondere wenn es darum geht, frische Ideen zu entwickeln oder große Datenmengen zu verarbeiten. Doch die emotionale Tiefe und die feinen Nuancen, die ein Autor in seine Arbeit einbringt, bleiben unerreicht. Dieses menschliche Element verleiht der Literatur oft eine einzigartige Perspektive. Gleichzeitig eröffnet die Technologie neue experimentelle Möglichkeiten, die das Schreiben bereichern können. Wenn ich einen Roman schreiben würde, dann würde ich mich sicherlich in die Welt der Cybersecurity vertiefen, aber mit einem starken Fokus auf die ethischen Dilemmata, die mit fortschreitenden Technologien einhergehen. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der künstliche Intelligenz nicht nur in der Industrie, sondern auch im täglichen Leben eine zentrale Rolle spielt. Der Handel würde sich um die Spannungen zwischen menschlicher Autonomie und der Kontrolle durch übermächtige AI-Systeme drehen. Es wäre eine Mischung aus Thriller und philosophischem Diskurs über Freiheit und Kontrolle in einer zunehmend vernetzten Welt.
Ja, kann man machen.
Kann man machen, ja.
Besonders inspiriert klingt es aber trotzdem nicht, ne?
Nicht so richtig, nein.
Aber macht ja nichts. Jens, ich frage mich die ganze Zeit, ist das sozusagen eigentlich auch Wissenschaftskommunikation?
Also auf jeden Fall, denke ich. Ich habe auf jeden Fall den Anspruch auch. Dadurch, dass ich bei der Cyberagentur angestellt bin, habe ich ja Zugang zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und diesen Zugang möchte ich natürlich auch nutzen. Das ist natürlich auch eine einmalige Chance.
Das heißt, es muss auch korrekt sein dann an vielen Stellen?
Es muss auch korrekt sein.
An allen Stellen?
Ich könnte zum Beispiel ein Beispiel geben, wenn es dich interessiert. Also ich habe schon einen Absatz geschrieben, da ging es um kryptologische Verfahren und habe den zwei Kryptologen bei uns in der Agentur vorgelegt und die fanden den Text sehr gut, meinten wir aber Quatsch. Der eine war sehr höflich und meinte, auch für ein Buch kann man es lassen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, nein, also mein Anspruch ist schon, dass es auch sachlich korrekt ist und habe den dann halt komplett verworfen, den Text, und neu geschrieben.
Okay. Wie war es denn in Physik in der Schule?
Einer meiner größten Fehler war, in meiner Laufbahn Physikleistung zu wählen.
Nee.
Ich habe es geschafft. Also ich habe Physikleistung Abitur gemacht.
Krass. Ich habe das ja abgewählt tatsächlich. Ja. Weil das, ich
hätte es besser, besser abgewählt.
Aber das Abitur, das ist doch super. Wir haben ja, Jens, weiß nicht, ob du reingehört hast, in Folge 6 hatten wir hier zwei Herren zu Gast. Wir nennen sie jetzt immer liebevoll unsere Waldorf und Städtler der Zukunftsforschung, unsere Technologie-Frühaufklärer, Markus John und Jakob Bellmund von der Cyberagentur. Die waren damals zu Gast und die haben sich seitdem immer mal wieder bei uns gemeldet und was dazwischen gerufen. Und heute muss es natürlich auch so sein, wenn man sozusagen Technologie-Frühaufklärer ist. Markus John vom Fraunhofer-Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen habe ich mal mit der Frage konfrontiert, wie Wissenschaft und Science-Fiction eigentlich zusammenspielen und ob sie sich gegenseitig beeinflussen.
Dass Science-Fiction von den Wissenschaften beeinflusst wird, lässt ja schon der Name vermuten. Das erkennt man auch daran, dass viele Science-Fiction-Autorinnen Wissenschaftler waren. Gilt das aber auch für die andere Richtung? Beeinflusst Science-Fiction eine Kunstform auch die Wissenschaften? Das möchte ich aus der Perspektive meiner Wissenschaft, der Zukunftsforschung, beleuchten. Und da stellen wir zunächst fest, dass die Zukunftsforschung vermutlich die einzige Wissenschaft ist mit einer eigenen Literatur- und Filmgenre, nämlich der Science Fiction. Beide behandeln den gleichen Untersuchungsgegenstand, nämlich mögliche Zukünfte, wie diese aussehen könnten, wie diese entstehen könnten und ob sie wünschenswert oder nicht wünschenswert sind. Eine wechselseitige Beeinflussung liegt also nahe. Ein erstes Beispiel. Wenn Zukunftsforscherinnen Szenarien entwickeln und diese kommunizieren, dann fassen sie diese oft in Geschichten, in Narrative. Und dafür nutzen sie häufig auch Elemente der Science-Fiction-Literatur. Florence Gaub hat das beispielsweise mal für die NATO getan und zukünftige Konfliktszenarien in Science-Fiction-Geschichten gießen lassen. Hier wird Science-Fiction also zur Kommunikation von Ergebnissen der Zukunftsforschung genutzt. Kehren wir das jetzt aber einmal um. Kann Science Fiction als Kunstform auf eine Wissenschaft für die Zukunftsforschung wirken? Ich denke ja. Zunächst einmal, Science Fiction dient als Inspirationsquelle für mögliche Zukünfte. Sie hilft uns, die Imagination, die Vorstellungskraft über mögliche Zukünfte anzukurbeln. Sie dient dazu, out of the box zu denken, auch mal undenkbare Was-wäre-wenn-Optionen zu identifizieren und zu durchdenken. Und warum ist das notwendig? Viele Prozesse in der Zukunftsforschung beruhen auf dem, was war, unseren Erfahrungen, unserem Wissen. Das bezieht sich immer auf die Vergangenheit. Hier öffnet die Science Fiction den Raum für neue Ideen, für neue Imaginationen. Sie kann uns dabei, und das ist ganz wichtig, aus der Falle herausholen, die Zukunft einfach nur planend, verwaltend vorzuschreiben. Und dazu passt, dass auch Science Fiction als Inspirationsquelle für Innovationsprozesse genutzt wird. Man denke dann nur an das berühmte Klapphandy von Motorola, was von Star Trek inspiriert wurde. Und ein zweiter wichtiger Aspekt. Science Fiction hilft uns auch, die Folgen möglicher Zukünfte zu analysieren und sichtbar zu machen. Science Fiction reflektiert diese Folgen, die es haben kann, wenn eine ausgewählte Zukunft von vielen möglichen Zukünften Wirklichkeit geworden ist. Was bedeutet es beispielsweise, wenn ein Astronaut auf einer interstellaren Mission das erste Mal mit einer extraterrestrischen Intelligenz zusammentrifft und gemeinsam mit dieser ein fundamentales wissenschaftliches Problem lösen muss? Das ist der Stoff von Annie Wyers, der Astronaut, demnächst im Kino. Zu guter Letzt sollte man noch bedenken, Science Fiction ist immer auch ein Spiegel unserer Gegenwart. Sie projiziert die Probleme der aktuellen Gesellschaft in die Zukunft und reflektiert diese. Dabei steht in meinen Augen aber oft der individuelle Mensch im Fokus und die Frage, was heißt es eigentlich, ein Mensch zu sein, der in einer dieser Zukünfte leben muss, die sich die Autorin ausgedacht hat. Spannend.
Da wird es wieder philosophisch, ne? Der Markus, fand ich auch ganz, ganz interessant, was er sagt, ne? Und man muss ja sagen, sozusagen die Zukunft des Podcastens, das machen wir ja gerade, testen wir hier gerade aus, ne? Indem wir sozusagen Sabine zum Leben erweckt haben. Was übrigens Markus auch, das fand ich ganz spannend. Markus hat mir auch noch einen Link geschickt, stelle ich auch in die Shownotes. Der hat nämlich gerade zu einer ähnlichen Frage mit Kollegen ein Paper veröffentlicht, ne? Wie Science-Fiction-bezogene Methoden in Innovationsprozesse eingebunden sind, mit einem Leitfaden, all sowas. Also Link dazu in den Shownotes. Und da auch der Link zu unserer Folge 6 mit Markus und Jakob. Also, Fiction ist für Science wichtig. Science ist auch für Fiction wichtig, hast du gesagt. Und wir haben vom Christian gerade schon gehört, Christian Hummert, es geht sozusagen um Quanten. Warum ist das sozusagen als Thema für den Roman für dich das Thema gewesen?
Also das hatte mehrere Gründe. Also einmal ein persönlicher Grund, ganz einfach natürlich. Ich muss sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr von Quantenmechanik und Quantenphysik.
Und war aber im Leistungskurs dran?
War wohl dran, aber okay. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ich bin ja jetzt nicht mehr ganz jung. Und fand es einfach spannend, mich mit diesem Thema wieder auseinanderzusetzen. Dann innerhalb der Cyberagentur spielt die Quantenphysik auch eine größere Rolle. Also wir haben 3 Quantenphysiker da, wir haben 3 Kryptologen und ich sag mal, das geht Hand in Hand. Das war für mich halt auch interessant. Und bei den Kryptologen zum Beispiel konnte man auch schon sowohl die Risiken als auch die Chancen sehen. Also die beschäftigen sich einerseits mit der sogenannten Postquantenkryptographie, also versuchen halt Systeme quantencomputersicher zu machen, aber entwickeln auch selber Quantenalgorithmen, sage ich mal. Und das fand ich ganz schön, dass man halt so beide Perspektiven sogar innerhalb der Agentur hatte. Und was für mich wirklich der ausschlaggebende Grund war, ich sah ein literarisches Konzept hinter der Quantenmechanik. Und das habe ich aufgegriffen. Und zwar ist es ja bei der Quantenmechanik so, nach dem Niels Bohr-Komplementaritätsprinzip, dass man sowohl nicht gleichzeitig Wirkung, Impuls und Ort messen kann. Beide ergänzen sich, sind aber nie gleichzeitig da. Und das fand ich literarisch sehr spannend. Also man hatte 2 Pole, die sich gegenseitig ergänzen und ganz unterschiedliche Aspekte darstellen. Und das werde ich in dem Buch auch machen. Also ich habe 2 Hauptakteure, das kann ich schon sagen, 2 Protagonistinnen, die sowohl die Chancen als auch die Risiken spiegeln. Ja, und diese Quantenspiegelung, sage ich mal, die wollte ich halt literarisch verarbeiten. Und das hat mich persönlich sehr interessiert.
Ich will noch einmal auf die 2 Folgen hinweisen, die wir zum Thema gemacht haben. Quantensicherheit, Cybersicherheit im Zeitalter von Quantencomputern war Folge 7 mit dem Jürgen Freudenberger von der Cyberagentur und der Antonia Wachter-C. Und Folge 16, wie sich Kommunikation und Zukunft schützen lässt. Da ging es auch so ein bisschen um Quantensicherheit mit Eduard Jorswig von der TU Braunschweig und dem Fabian Schrumpf von der Cyberagentur. Links in den Shownotes. Und du hast schon gesagt, es sind zwei Frauen, die da Hauptperson sind. Die wissen natürlich mehr über Quantenphysik als du und ich, ne?
Die wissen sehr viel mehr über Quantenphysik als ich. Die eine ist Mathematikerin, die andere ist Physikerin,
ja. Na bitte, die wissen insgesamt mehr. Zu jedem. Und spielt, das muss man einmal nochmal klären, der Christian hat es angepiekst vorhin, nahe Zukunftsroman, also schon Science-Fiction, aber doch irgendwie näher dran. Aber ist es so ein, macht es, wenn man sozusagen definiert, so ein Riesenunterschied, wie weit in Zukunft?
Also für mich schon extrem, muss ich sagen. Also auch in dem ganzen Prozess jetzt. Das Buch wird um 2040 spielen, weil die Forschungsprojekte, die die Cyberagentur ja betreut, in dem Rahmen etwa sich belaufen. Da kann man, finde ich, nicht zu wirre werden, also zu fiktional. Also wenn man jetzt zurückrechnen würde, wäre das ja ungefähr das Jahr 2013. Und da gibt es natürlich schon Sprünge, aber es ist nicht so, dass man in einer ganz anderen Gesellschaft lebt.
Also es gäbe keine Marsbesiedlung oder sowas?
Es gäbe keine Marsbesiedlung, genau. Der Realitätsbezug ist stärker, wenn man ein Buch schreibt, das halt so in so naher Zukunft spielt.
Aber es ist trotzdem, also Gattung ist trotzdem Science-Fiction.
Gattung ist trotzdem Science-Fiction, genau. Aber es ist zum Beispiel so, nochmal in dem Prozess, ich habe sowohl mit den Quantenexperten bei uns in der Agentur als auch mit den Kryptologen gesprochen und ein Szenario entworfen, das halbwegs realistisch ist oder plausibel. Mhm. Also man kann jetzt keine riesen Quantensprünge sozusagen erwarten, was die Quantentechnologie angeht.
Also das heißt, es gibt auch ein Papier, wo du eine Welt entworfen hast, die sozusagen, also so habe ich jetzt verstanden. Ja. Ah, okay, krass.
Genau, also ich habe ein Szenario entworfen und das Szenario habe ich dann in mehreren Runden mit den Experten abgesprochen, inwieweit das zumindest plausibel ist.
Also das ist die Blaupause, auf der sozusagen der Roman spielt.
Genau.
Und das Papier können wir aber nicht lesen.
Also es gibt ein Exposé, da ist das natürlich eingeflossen, aber das Papier an sich ist jetzt auch gar nicht so interessant, glaube ich.
Na, ich überlege, ist das eine normale, ich habe jetzt noch keinen Roman geschrieben, aber ist das eine normale Herangehensweise? Also ich entwerfe erstmal in weiß ich wie viele Zeichen eine Welt und baue da dann meine Figuren drauf auf?
Also das ist genau, also ist ein bisschen anders gelaufen. Also ich habe sozusagen die Welt anhand der Figuren entworfen und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied auch vielleicht zu Wissenschaftlern. Mhm. Also ich habe mir Figuren ausgedacht und habe gedacht, wie werden die handeln?
Ah.
Auf dieser Basis habe ich sozusagen das Szenario entworfen. Also es ist mehr so ein bisschen mehr Geschichten getrieben, die Entwicklung des Szenarios. Und deswegen kam ich auch auf zwei Frauen am Ende des Tages. Also ich selber bin ja ein Mann, wie du sehen kannst. Und hatte sonst in meinen anderen Büchern waren auch die Hauptakteure immer Männer. Aber ich hatte halt mehrere Figuren entworfen. Und bei diesen beiden Frauen kam mir das Szenario am interessantesten und am plausibelsten vor. Und deswegen sind es Frauen geworden.
Bist du in einem anderen Universum ja auch eine Frau?
Das kann gut sein, ja.
Ich habe gerade mal schnell Schrödingers Katze gefragt, ob ihr das Buch von Jens gefällt. Die Antwort ja und nein.
Das finde ich lustig. sehr schön. Und sag mal, hast du jetzt eingearbeitet in das Thema? Glaubst du, bei den Menschen, die das dann lesen am Ende, wird irgendwie so ein Punkt kommen, wo sie denken, der hat sich das doch jetzt ausgedacht, das gibt's doch nie im Leben. Also im Sinne von, es stimmt eigentlich wissenschaftlich, physikalisch, quantenmechanikmäßig, aber es wirkt so bizarr, dass man als normaler Mensch denkt, das ist doch ausgedachter Quatsch.
Also mein Ziel ist es, dass es als sehr plausibel gelesen wird.
Wie viele Handtücher kommen vor?
Bis jetzt kam noch kein Handtuch drin vor, aber ich denke, es kommen noch Handtücher drin vor, ja.
So, du hast gesagt, zwei Frauen sind dabei. Es geht um Quantenmechanik, Quantenphysik, Kryptographie. Also macht das Buch Hoffnung oder sieht das Ganze eher als Problem?
Sowohl als auch halt, ne? Also die eine Frau sieht die Quantencomputer, es geht ja im Wesentlichen um Quantencomputer, als große Chance an, weil sie Probleme lösen kann, die man bis jetzt noch nicht lösen konnte mit herkömmlichen Computern. Zum Beispiel ganz konkret das Problem des Handlungsreisens in der Logistik, dass man, wenn man schon nur wenige...
Dass man sozusagen weiß, war das die beste Route sozusagen.
Genau, ist, ne? Also wenn man 10 verschiedene Anfahrpunkte hat, ist es heute unmöglich, die beste Route auszurechnen. Da hat man mehrere Millionen, wahrscheinlich mehrere Trilliarden Möglichkeiten schon. Da hofft man in der Quantenphysik oder durch Quantencomputer Lösungen zu finden. Und die andere sieht große Gefahren in Quantencomputern. Es gibt mehrere Gefahren. Die bekannteste ist die sogenannte Kryptokalypse oder der Q-Day wird er manchmal genannt, weil herkömmliche Verschlüsselungsverfahren durch Quantencomputer vielleicht entschlüsselt werden können. Sie sieht aber noch andere Probleme und in diesem Spannungsfeld wird sich das Buch bewegen.
Und das Ende steht schon fest?
Das Ende steht schon fest, aber das verrate ich nicht.
Ja, das ist klar.
Also aber es steht so halbwegs fest.
Ja, okay. Und darf ich fragen, geht's gut oder so geht's? Also fragen kann ich, aber...
Ja, klar kannst du fragen.
Kriege ich auch eine Antwort?
Ja, also ich glaube, wie das Buch angelegt ist, also kannst du dann selbst am Ende des Tages entscheiden, ob es gut oder schlecht ist. Also so ist es ein bisschen und mehr will ich auch nicht verraten.
Alles gut. Sabine, was hast denn du noch für eine enorm wichtige Frage an den Jens jetzt?
Got it. What do you want to dig into? One detail or the bigger picture?
Was macht sie? Wir wissen nicht, was Sabine gerade tut. Sabine, welche wichtige Frage zum Buch, an dem Jens schreibt, hast du noch?
Okay, want the short version or do you want to unpack one piece?
Sie ist, glaube ich, schon im Paralleluniversum.
Ja. Naja, dann ist es so.
Vielleicht, dann, sind, ja.
Vielleicht sind die Tokens auch alle. Willst du noch ein paar alberne Fragen zum Schluss haben, Jens?
Gerne. Alberne Fragen finde ich immer gut. Alberne,
wie viele Katzen müssen im Buch sterben?
Ja.
Entschuldige, ich habe gerade ein kleines technisches Problem.
Natürlich, sie hat ein technisches Problem. Aber Jens antwortet trotzdem.
Also Schrödingers Katze wird in dem Buch sicherlich sterben.
Okay. Und so quantenphysikalisch steht sozusagen beim zweiten Mal lesen dasselbe drin wie beim ersten Mal lesen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Nein. Sehr schön, weil man es anders liest.
Genau.
Und das Buch muss sozusagen gleichzeitig Bestseller, aber auch Ladenhüter sein, ja?
Ja, wobei ich, also irgendwann muss es sich ja entscheiden in der Quantenphysik, ja. In dem Augenblick, wo es gemessen wird, und deswegen entscheide ich mich für Bestseller.
Natürlich, da bin ich auch dabei. Jens, zum Schluss, kannst du mal zusammenfassen sozusagen, mit welcher Erkenntnis sollen die Leser am Ende sozusagen das Buch beiseite legen?
Sie sollen mit der Erkenntnis das zur Seite legen, dass Quantencomputer kommen werden, also das gilt wohl als ziemlich sicher. Und dass sie eine große Chance uns bieten. Aber wie bei allen Chancen sollte man halt auch immer mal vielleicht die negativen Konsequenzen mitdenken. Und ja, genau in diesem Spannungsbogen sich das sich alle eigentlich Technologien bewegen zwischen Chance und Risiko.
Und noch was Spannendes zum Schluss jetzt. Wird das Buch einen Cliffhanger haben? Du dumm, da antwortest du nicht drauf.
Ja, also
ja.
Es ist auf jeden Fall so angelegt, dass es eine Fortsetzung geben könnte.
Mm, natürlich.
Natürlich.
Jens, uns gibt es vielleicht auch eine Fortsetzung hier mit dir, bei uns, im Podcast.
Also gerne.
Wir überlegen ja, wir können ja mal mit offenen Karten spielen. Wir überlegen ja sozusagen hier im Podcast 14-tägig dann was aus dem Buch von dir zu hören.
Ja.
Ja, da würdest du uns dann hier was vortragen.
Also das könnte ich gerne machen. Ich könnte ein Stück vorlesen. Du könntest aber auch Fragen stellen, wie ich auf dieses Kapitel gekommen bin zum Beispiel.
Oder ich lasse dich mit Sabine allein.
Oder du lässt mich mit Sabine allein. Wird sicher auch sehr spannend.
Ja, für mich vor allem. Danke Jens Hüttenberger, Autor der Cyberagentur. Schön, dass du da warst. Danke fürs Zuhören und vielen Dank auch Sabine, dass du hier dir Mühe gegeben hast.
Weißt du, Marcel, ich möchte nur anmerken, in einem anderen Universum habe ich diesen Podcast allein geführt.
Hahaha.
Ja, ich... Marcel, im Augenblick musst du dir noch keine Sorgen machen.
Okay. So, nach wie vor gilt bei uns hier im Podcast Per Anhalter durch den Cyberraum. Beweist uns, dass ihr und jemand anders uns abonniert habt und gewinnt unser exklusives Cyberlila Handtuch, das wahrscheinlich nützlichste im ganzen Universum, podcast@cyberagentur.de. Ich bin gespannt, was das hier mit Quanten und KI demnächst wird. Bis zur nächsten Folge. Danke, tschüss.
Per Anhalter durch den Cyberraum. In der nächsten Folge steigen Menschen ein, die ich noch nicht bekannt geben darf und die ich auch noch nicht kenne. Marcel hat mir nicht einmal verraten, worum es gehen soll. Gut, dass ich nicht beleidigt sein kann. Das Einzige, was ich weiß, die nächste Folge kommt am 14. Mai auf eure Ohren. Cheerio. Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.